Herzlichen Dank an Sokyung Park und Manuel Rolfing für dieses wunderschöne musikalische Vorspiel. Wir werden euch heute noch öfter im Gottesdienst hören dürfen, da freuen wir uns drauf. Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich heute sehr. Warum freue ich mich? Heute ist der vierte Advent. Darüber freue ich mich. In zwei Tagen ist Heiligabend. Wir feiern die Geburt des Herrn Jesus Christus in zwei Tagen, wo das Licht in der Welt kommt. Darüber freue ich mich. Und ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern. Und ich freue mich, weil wir heute Sebastian Deuerling hier haben, der uns die Predigt halten wird. Ich möchte uns gern den Wochenspruch lesen. Moment. Der Wochenspruch heute am Sonntag, dem vierten Advent, im Philipper 4, die Verse 4 bis 5b. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Der Herr ist nahe. Ich möchte gerne mit uns beten. Wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Ja, und das ist wunderbar, dass wir uns freuen dürfen, freuen sollen, dass du Freude schenkst. Wir dürfen heute die vierte Kerze an unserem Adventskranz entzünden. Ja, das Licht wird immer heller und das ist wunderbar. Hab du Dank dafür, Herr, dass wir dies feiern dürfen. Ich möchte dir danken, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier im Gottesdienst zusammenzukommen. Und es ist so wunderbar, dass du uns verheißen hast, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und so wirst du uns diese Stunde und dein Wort segnen. Amen. Engel bringen frohe Kunde. Das ist das erste gemeinsame Lied, was wir jetzt singen werden. Ja, lieber Sebastian, ich denke, ich brauche dich gar nicht groß vorstellen. Die meisten kennen dich über viele Jahre Technik. Wir kennen uns von der Theatergruppe, wo wir einige Jahre zusammen drin waren. Und heute hältst du uns die Predigt. Da freuen wir uns alle drüber. Und ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen zu deiner aktuellen Situation. Wie geht's dir gerade an der Hochschule in Ebersbach?
Erstmal einen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie geht es mir in Ebersbach? Ja, es ist jetzt schon über 5 Jahre her, ein bisschen mehr als 5 Jahre, dass ihr mich hier ausgesandt habt, nach Ebersbach zu gehen, dort zu theologisieren, zu lernen, zu arbeiten, mich immer mehr mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und jetzt im Sommer wird mein Studium seinen Abschluss finden, da freue ich mich schon drauf. Und ja, mir geht es gut mit der Theologie. Es ist ein Segen, so viel lernen zu dürfen. Es ist ein Segen, etwas weitergeben zu dürfen. Ich freue mich, euch heute etwas weiterzugeben. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe im Studium auch eine Frau mitgebracht. Das ist auch ein schöner Punkt. Ich kann mich nicht beschweren, ja, so ganz deutsch.
Ja, das hört sich doch ganz gut an. Du scheinst auch sehr zufrieden. Und ja, wir freuen uns auf die Predigt und ja, vielen Dank für dein Statement.
Gerne.
Ich möchte noch auf die Gottesdienste hinweisen an den Feiertagen. Heiligabend, 15.30 Uhr der Familiengottesdienst, 17.30 Uhr die Christvesper und Silvester, 17.30 Uhr die Jahresschlussandacht. Nun singen wir gemeinsam das nächste Lied, Licht dieser Welt, und sammeln die Kollekte ein, die für die Belange der Gemeinde bestimmt ist. Ja, ich war ja jetzt in diesem Gottesdienst, da ging es um Gottes Ja zu den Menschen. Ja, gut, ja, da wurde auch gesagt, es gäbe Menschen, die würden oft Ja sagen, wenn sie Nein meinen.
weiß ich nicht. Also bei mir ist das nicht so. Wenn ich Ja sage, dann ist das auch Ja. Ihr was kribbelt. Ach, mein Handy vibriert. Moment. Ja? Ach, Tante Hertha. Ja, natürlich freuen wir uns, dass du uns zu den Feiertagen Besuchung kommst. Und wie? Ja, nein, wirklich, Tante Hertha, das ist so schön, immer wenn du kommst. Ja. Was? Ob wir die Vase auch immer schön benutzen, die du uns letztes Jahr geschenkt hast? Ja, natürlich. Ja, die ist so schön, die Vase, diese rote, ne? Was? Dörte, welche Farbe hatte die Vase von Tante Hertha letztes Jahr? Die gelbe, ja. Ja, ich habe ja ein bisschen mit Farbenblindheit zu kämpfen, weißt du ja, Tante Hertha. Ja. Nein, ja, doch, ich freue mich wirklich. Doch, ganz bestimmt ein Ja. Wir freuen uns auch immer über deine schönen Geschenke. Die sind so schön und so liebevoll. Ja, wirklich. Ach, Tante Hertha, wir freuen uns auf den ersten Weihnachtstag, wenn du kommst. Ja? Gut, bis dann. Moment. Jetzt ist es mir doch passiert. Ich habe Ja gesagt zu Tante Hertha, meinte aber eigentlich Nein. Sollte ich doch noch mal drüber nachdenken.
Vielleicht kennst du das auch. Du bist in einer neuen Umgebung, vielleicht durch einen neuen Job, eine neue Uni, und dort, wo du jetzt bist, oder vielleicht auch dort, wo du schon länger bist, dort suchst du nach neuen Menschen, die du kennenlernen kannst. Menschen, mit denen du Zeit verbringen kannst, Zeit, die du genießen kannst. Und das, wonach du dich sehnst, das, was du dir wünschst, ist, dass du endlich Menschen findest, die dir sagen und zeigen, ja, bei uns bist du willkommen. Oder vielleicht kennst du folgende Situation. Seit vielen Monaten bist du auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Du hast Stunden um Stunden in deine Bewerbungsunterlagen investiert, immer wieder neue Unterlagen, immer wieder neue Gespräche. Und dann endlich kam dieses eine Gespräch, in dem alles passte. Und seitdem wartest du auf eine Antwort. Und endlich kommt diese erhoffte Nachricht: Ja, wir möchten Sie gerne einstellen. Oder vielleicht kennst du das. Du bist dem Mann oder der Frau deines Lebens begegnet. Und jetzt hast du schon einen ganz langen Zeitraum, diesen einen Moment geplant, in dem du endlich diese Frage stellen wirst. Ja, und du gehst hin, du kniest dich hin und du stellst diese Frage. Und gefühlt vergehen jetzt Ewigkeiten, es vergehen Jahre, bis endlich die erhoffte Antwort kommt. Ja, ich möchte dich heiraten. Ja, was für ein starkes Wort. All diese Situationen, die wir gerade gehört haben, und all diese Hoffnungen, die haben etwas gemeinsam. Es ist nämlich kein Ja einfach nur für den kurzen Moment. Es ist ein Ja, das auf einen langen Zeitraum gilt. Und es ist auch kein irgendein Ja, sondern es ist ein Ja für dich ganz persönlich. Es ist ein Ja für dich als Mensch, für dich als Person. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich sind diese Zeiten vom Aufkommen einer Frage bis zur Antwort richtig schlimm. Ich finde diese Zeiten der Unsicherheit, in der ich hoffe, ich finde diese Zeiten richtig grausam. Warum sind diese Wartezeiten für uns so schwierig? Warum sind diese Wartezeiten für uns häufig sogar belastend? Nun, die Antwort ist so einfach, wie sie knallhart ist. Solange wir kein Ja gehört haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir ein Nein hören und akzeptieren müssen. Auf Dauer gibt es nur etwas, das noch schlimmer ist als solch ein Nein, nämlich in der Unsicherheit bleiben zu müssen. Es gibt weder ein klares Ja noch ein klares Nein. Leider hat sich dieses vielleicht gesellschaftlich zum Standard entwickelt. Am Beispiel des Arbeitsplatzes ist es ja schön, wenn wir einen Arbeitsvertrag in Händen halten, aber wir alle wissen, Sicherheit gibt uns das nicht. Oder am Beispiel der Ehe. Wie viele Familien werden heute getrennt, weil aus einem Ja ein Nein geworden ist? Mir ist an dieser Stelle eines ganz, ganz wichtig. Es gibt Situationen, in denen es richtig und wichtig ist, dass ein Ja zurückgenommen wird und dass man ein klares Nein formuliert. Und ein Ja aufrechtzuerhalten, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch nur um einen heiligen Schein aufrechtzuerhalten, das halte ich für höchst gefährlich, das halte ich für unglaublich kritisch. Ich denke, dass das zumeist egoistisch ist. Aber das soll heute nicht mein Thema sein. Ich möchte mit euch über Gottes Ja heute sprechen. Und deshalb zurück zur Unsicherheit, über die ich gerade gesprochen habe. Zurück zur Unsicherheit, in der wir leben. Wir wünschen uns Ja's, wir sind uns aber nie so ganz sicher, ist es wirklich ein Ja oder kommt vielleicht noch ein Nein. Wir haben gelernt, mit dieser Unsicherheit, dass aus jedem Ja jederzeit ein Nein werden kann, zu leben. Jedes Ja, das wissen wir, ist ein Ja unter Bedingungen. Ja, wenn du dich an unsere Vereinbarungen hältst. Ja, wenn du stets fleißig und wenn du stets freundlich bist. Ja, solange du mir gibst, was ich brauche. Und ja, solange du nicht dieses und jenes tust. Jetzt kommen wir zu dem großen Problem, was damit einherkommt. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass es ein Ja unter Bedingungen ist, dass wir diese Bedingungen auch bei Gott suchen. Wenn es um die Annahme Gottes für uns als Menschen geht, wenn es um die Liebe Gottes für dich ganz persönlich geht, für mich ganz persönlich geht, was tue ich? Ich suche nach den Bedingungen. Ich suche nach den Vertragsvereinbarungen, die ich erfüllen muss. Wenn wir ehrlich sind, kommt es nicht oft vor, dass wir uns unsicher sind, ob wir wirklich geliebte Kinder Gottes sind? Irgendwie haben wir das alle schon mal gehört. Aber ist es wirklich angekommen? Was ist in den Situationen, wenn es uns nicht gut geht? Was ist in den Situationen, in denen wir oder unsere Familien Leid erfahren müssen? Wie oft ertappen wir uns in den Gedanken, dass wir uns fragen, haben wir etwas falsch gemacht? Wir erleiden vielleicht sogar den Eindruck, dass Gott uns ferne ist, weil ich mich möglicherweise nicht an seine Regeln gehalten habe. Und was mich in diesem Zug richtig, wirklich richtig sauer macht, ist, dass es eine ganze Reihe von christlichen Lehrern gibt, dass es sogar ganze Glaubensbewegungen gibt, in denen genau das auch noch gelehrt wird. In Gesprächen mit solchen Lehrern, in den Sonntagsschulen solcher Gemeinden, in den Familien solcher Überzeugungen. Dort wird einem beigebracht, dort wird dir beigebracht, ja, Gott ist für dich. Aber du musst dich an seine Regeln, du musst dich an seine Gesetze und an seine Gebote halten. Und wenn du einen Fehler machst, wenn du sündigst, wenn du deine christlichen Pflichten einmal vernachlässigt hast, in all diesen Situationen wendet sich Gott von dir ab. In all diesen Situationen entfernt sich Gott von dir. Ich frage mich, was ist das für ein kaputtes Gottesbild? Mich macht das wirklich traurig. Ich halte solch eine Lehre für Irrlehre. Und solch eine Irrlehre halte ich für nichts anderes als für geistlichen Missbrauch. Aber mit dem Thema Irrlehre sind wir genau in unserem heutigen Bibeltext. Wir sind in der Situation in Korinth, denn auch Irrlehre war dort ein großes Problem. Kurze Situation. Wir sind in Korinth und dort gibt es zwei Parteien. Auf der einen Seite haben wir Paulus mit Silvanus und mit Timotheus, die Botschaft des Kreuzes, das heißt die Botschaft von Christus, verkündigen. Sie verkündigen damit nichts anderes als das Evangelium selbst. Und auf der anderen Seite in Korinth, da stehen die Irrlehrer, die das Evangelium nach ihren Vorstellungen verbiegen. Sie verkündigen eben nicht das Evangelium, sondern sie verkündigen ihre Irrlehre. Was macht man als Irrlehrer, wenn man den anderen, die die Wahrheit sagen, wenn man der Wahrheit selbst unterlegen ist? Was macht man, wenn man keine sachlichen Argumente liefern kann? Nun, ganz beliebt ist es, Scheinargumente zu verwenden. Ganz besonders heraus sticht da das Argumentum ad hominem. Das ist ein Argument, das mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern das die Person dahinter angreift. Was tun also die Lehrer, die Irrlehrer in Korinth? Nun, da sie unterlegen sind, greifen sie Paulus an. Sie verleumden ihn. Und sie werfen ihm vor allem vor, dass er sich selbst nicht an das Evangelium hält, das er lehrt. Diese Situation, die wir jetzt hier im Korintherbrief an dieser Stelle haben, ist, dass Paulus angekündigt hat, die Korinther zu besuchen, sich jetzt aber entschieden hat, sie doch nicht zu besuchen. Paulus hat dafür gute Gründe, denn er möchte Traurigkeit vermeiden. Er möchte Konflikte vermeiden. Die Situation in Korinth ist so aufgeheizt, dass Paulus nicht glaubt, dass dieser Besuch etwas Gutes bewirken würde. Das kommt den Irrlehrern natürlich zugute. Sie nutzen diese Situation, um Paulus weiter schlecht zu reden. Die Korinther machen Paulus das zum Vorwurf. Und ganz plötzlich steht nicht mehr das Evangelium im Vordergrund, das Paulus lehrt, das Silvanus und Timotheus lehren, sondern dieser Vorwurf ad hominem. Weil Paulus sich nicht an das gehalten hat, weil Paulus sein Ja nicht gehalten hat, ist das ein Grund auch zu sagen, dass das Evangelium, das Paulus verkündet, nicht richtig ist. Dass auch dieses Ja im Evangelium nicht richtig ist. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir haben das heute schon ein paar Mal gelesen und gehört. Im Predigttext heute geht es um ein ganz konkretes Thema, Gottes Ja. Gottes Ja für dich. Und wir haben gerade schon festgestellt, im Theaterstück und auch in den Beispielen, die ich gesagt habe, wir erleben ein Ja heute eigentlich immer als ein Ja unter Bedingungen. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass aus alttestamentarischer, aus jüdischer Lehre, aus dieser Sicht, ein Ja Gottes tatsächlich unter einer Bedingung steht. Es geht nämlich darum, dass du das Ja Gottes im Alten Testament bekommst, als Jude bekommst, wenn du dich eben an seine Gesetze und seine Gebote hältst. Du musst diese Werke tun. Aber mit Jesus, spätestens mit Jesus hat sich Gottes Plan, der vorher schon da war, radikal, fundamental verändert. Die Situation für uns hat sich fundamental verändert. In den Evangelien haben wir etliche Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den jüdischen Machthabern. Und das Thema ist immer das gleiche. Die jüdischen Machthaber behaupten, du musst Werke tun, um errettet zu werden. Und Jesus steht immer dagegen auf und sagt, nein, so ist es nicht. Es geht nicht um die Werke. Errettet, gerettet, mit Gott die Ewigkeit verbringen, willst du nur aus der Gnade Gottes. Nur weil Gott dich liebt. Die Liebe und Gnade Gottes ist entscheidend. Auch hier übrigens das gleiche Spiel. Die jüdischen Machthaber haben mit aller Macht versucht, Jesus schlecht zu reden. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Gott sei Dank dafür. Die Lehre Jesu ist eindeutig. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind der unwiderlegbare Beweis für die Liebe Gottes für alle Menschen, für jeden von uns. Der Tod Jesu aus Liebe ist das Unanfechtbare, das ohne Ausnahme geltende, das festgeschriebene Ja Gottes zu jedem von uns, zu jedem Menschen. Deshalb lass dir nicht einreden, was ihr Lehrer dir für einen Unsinn erzählt. Das Ja Gottes gilt bedingungslos. Und diese Botschaft an dieser Stelle, da ist völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Das Ja Gottes gilt dir bedingungslos. Leider ist es so, dass es bis heute viele Stimmen gibt, die ihm im Kern behaupten, dass du dir das Ja Gottes verdienen musst, dass du Werke tun musst, dass du dich an Gesetze und Gebote halten musst. Und so wahrscheinlich auch in Korinth. Lass uns jetzt zusammen die ersten drei Verse lesen. Wir sind im 2. Korintherbrief, 1. Kapitel, die Verse 18 bis 20. Der Text ist hinter mir an der Wand. So wahr Gott treu ist, keines unserer Worte an euch bedeutet gleichzeitig Ja und Nein. Denn es war Gottes Sohn, Jesus Christus, den wir bei euch verkündet haben. Wir, das heißt ich, Silvanus und Timotheus. Und Gottes Sohn war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Deshalb berufen wir uns auf ihn, wenn wir Amen sagen. Und so machen wir Gottes Herrlichkeit noch größer. Lasst uns zusammen anschauen, was Paulus hier in diesen drei Versen theologisch erklärt. Beginnen wir im Vers 19. Paulus stellt hier klar, dass seine Verkündigung, die Verkündigung von Silvanus, Timotheus und ihm, dass es die Verkündigung von Jesus Christus ist. Mit anderen Worten sagt er hier, es mag andere Verkündiger geben. Die mögen euch auch alles Mögliche erzählen. Aber diejenigen, die das Evangelium verkünden, die Jesus Christus verkündigen, das sind allein eben Paulus, Silvanus und Timotheus. Die drei sind es, die das Evangelium verkünden. Und im Vers 20 heißt es dann, dass der Inhalt des Evangeliums eben nicht Ja und Nein zugleich ist. Nein, der Inhalt des Evangeliums ist Gottes Ja. Ohne Ausnahme, unwiderlegbar, unveränderbar. Und dieses Ja gilt eben nicht, weil Paulus oder einer seiner Kollegen das Ja lehren, sondern weil Christus selbst das Ja ist. Eben auf dieses Ja beruft sich Paulus. Es ist nicht sein Ja. Es ist nicht seine Lehre des Ja. Christus selbst ist das Ja. Das Evangelium selbst ist das Ja. Und nicht nur er, sondern die ganze Gemeinde in Korinth, wahrscheinlich in der Zeit davor, stimmt dem zu, indem sie Amen sagen. Das Amen, was hier im Text steht, ist kein Amen, das zum Abschluss eines Gebetes steht, sondern das ist das Amen im Sinne einer Bestätigung. Ein Amen im Sinne von, das ist zuverlässig, das ist fest, so ist es. Und ich vermute, dass ihr ganz bei mir seid, wenn ich zum Evangelium sage, Amen. Wenn ich zum Ja Gottes sage, Amen. Lasst uns in unserem Bibeltext weiterschauen. Wir haben noch zwei Verse. Wir bleiben beim wundervollen Ja Gottes. Ich habe gerade gesagt, das Ja Gottes gilt, egal ob du Christ bist oder nicht. Der Text, der jetzt kommt, der ist ein bisschen anspruchsvoll und jetzt sind wir an dem Punkt, da ist es gut, wenn du bisschen mehr mitgenommen hast, wenn du Christ bist. Wenn du Fragen hast und an diesem Punkt noch nicht bist, dann komm nach dem Gottesdienst zu einem der Mitarbeiter, die hier vorne sind, oder komm zu mir. Stell deine Fragen, werde neugierig. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen Hintergrundwissen, also es könnte sein, dass manches jetzt ein bisschen komplizierter wird, aber wir gehen da Stück für Stück durch. Ja, wenn ein Theologe aus Eversbach vorne steht, so ein Student, dann darf man ja mal ein bisschen nah am Bibeltext arbeiten, was ja sonst auch der Fall ist, ne? Gehen wir in die Verse 21 und 22. Gott aber ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss ins Herz gegeben. Vier Punkte sind es hier, die Paulus erklärt, die Gott in seinem Jahr für uns tut und für uns getan hat. Paulus spricht von Festigung, Salbung, Siegel aufdrücken und vom Geben eines Vorschusses. Lass uns schauen, was diese vier Punkte für uns bedeuten. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Er festigt uns. Zunächst muss ich zugeben, dass die Basisbibel, das ist die Übersetzung, die wir hier benutzen, ein wenig schummelt bei der Übersetzung, die ich vorgelesen habe, die auch hinter mir steht. Im Text steht nämlich gar nicht der Begriff Glaube. Im Text steht, dass Gott uns in Christus festigt. Die Basisbibel macht hier nichts Falsches, wenn sie vom Glauben spricht, aber geht es für mich noch weiter? Ist damit noch mehr gemeint, nämlich das, was hier geschieht, ist, dass Gott unsere Beziehung, die Beziehung zu Jesus festigt. In Christus gefestigt zu werden, heißt in unserer Beziehung zu Jesus gefestigt werden. Gott ist es, der unsere Beziehung zu Jesus, zu Christus festigt. Lass das mal auf dich wirken. Gott selbst, nicht wir, Gott selbst ist es in dir, der diese persönliche Beziehung zu ihm festigt. Und noch etwas ist an dieser Stelle wichtig. Das, was hier geschieht, ist kein einmaliges Ereignis. Gott macht das nicht nur einmal. Nicht nur einmal, wenn du betest. Nicht nur einmal, wenn du dich bekehrt hast. Sondern das, was hier beschrieben ist, ist ein kontinuierliches Wirken Gottes. Gott festigt unsere Beziehung zu Christus. Aus Liebe sehnt sich Gott so sehr nach dir, dass er, wenn du es zulässt, diese Beziehung Tag für Tag wachsen lässt. Er möchte, dass diese Beziehung immer fester wird. Ist das nicht ein wundervolles Ja Gottes zu dir? Kommen wir zum zweiten Punkt. Er hat uns gesalbt. Anders als das kontinuierliche Wirken Gottes, das wir gerade eben hatten, sind die folgenden drei Begriffe jetzt abgeschlossene Handlungen Gottes. Etwas, was Gott bereits getan, für uns getan hat, was aber über die ganze Zeit Wirkung hat, was Bestand hat. Die Salbung, die hier an dieser Stelle gemeint ist, ist die Salbung, mit der auch Propheten und Könige im Alten Testament in ihren Dienst eingesetzt worden sind. Mit der Salbung wird Macht verliehen und Menschen werden für ihren Dienst von Gott legitimiert. Christus hat im Neuen Testament mit der Salbung von Gott prophetische, priesterliche und königliche Vollmacht erhalten, verliehen bekommen. Und Paulus macht hier einen Sprung und bezieht das Ganze auf uns. Denn er sagt nichts anderes, als dass auch wir in Christus Anteil an dieser Vollmacht haben. Wenn man so will, kann man es so formulieren, dass wir alle in Christus kleine Messiasse sind. In uns allen steckt ein Christus. In der Aussage ist viel mehr Wahres dran, als ich jetzt in dieser Predigt ansprechen kann. Mit anderen Worten, Gott sagt nicht nur Ja zu jedem von uns, sondern Gott vertraut uns auch noch an. Nein, er sendet uns sogar, sein Ja weiterzugeben. Gott macht uns zu Vermittlern seines Ja. Denkt da mal in den Weihnachtsfeiertagen drüber nach. Wir sind Vermittler von Gottes Ja. Das ist übrigens der Grund, warum wir vom Priestertum aller Gläubigen sprechen. Das ist ein Riesenunterschied, der uns als evangelische Kirche, als Freikirche von der katholischen Kirche unterscheidet. Wir brauchen keinen Priester. Wir alle, du und ich, jeder von uns ist ein Priester. Gott hat uns mit Vollmacht in Christus gesalbt. Du bist nicht irgendjemand. Du bist ein Krieger des Lichts. Mit deinen Gebeten, mit deinen Händen, mit deinen Worten kannst du in Christus Übernatürliches bewegen. Ist das nicht ein wundervolles Jahr Gottes zu dir? Kommen wir zum dritten Punkt. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Ich weiß, der Siegelbegriff ist schwierig zu fassen. Vielleicht denkst du an das Bio-Siegel im Supermarkt. Das ist jetzt nicht das beste Beispiel, auch wenn man Verbindungen finden könnte. Lass uns einige hundert Jahre zurückgehen und vielleicht denken wir an einen Brief, den man mit heißem, dampfenden, roten Wachs verschlossen hat. Das ist ein deutlich besseres Beispiel. Oder wir denken an Tiere, die zwecks Bekanntgabe des Eigentums, wem das Tier gehört, tätowiert worden sind. Im konkreten Kontext unseres Textes hat das Siegel vor allem zwei entscheidende Funktionen. Es zeigt erstens auf, dass die Person, die dieses Siegel trägt, im Eigentum Gottes ist. Und zweitens und viel wichtiger, als solches steht diese Person unter Gottes persönlichem Schutz. Das heißt, die Person, also wir, die wir zu Christus gehören, wir gehören zum Team Gottes. Wir stehen unter Gottes Schutz. Das heißt es, dass wir ein Siegel von Gott haben. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist ja schön, aber irgendwie erfahre ich davon gar nicht so viel. Dieser Schutz gilt vor allem gegen unseren größten Feind, gegen die Sünde, gegen die Trennung vor Gott, gegen unsere eigene Schuld. Und dieser Schutz gilt eben vor unserer Schuld. Die Folge der Sünde ist der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Doch rechnet uns Gott unsere Schuld nicht an. Gott rechnet uns unsere Schuld nicht an. Und denjenigen, die das Evangelium verdrehen, die uns sagen, dass wir dieses und jenes tun müssen, die uns sagen, dass wir all das, dieses und jenes unterlassen müssen, um nach unserem Tod bei Gott sein zu dürfen, um Liebe von Gott bekommen zu können, denen sage ich mit Paulus zwei Dinge. Erstens, 2. Korinther 5, Vers 19. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat dem Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und zweitens mit Römer 8, Vers 1. Es gibt also kein Strafgericht mehr für die, die zu Christus gehören. Entscheidend ist nicht, was wir tun. Entscheidend ist nur eines, dass wir zu Gottes Ja unser Ja geben. Dass wir in Glauben Gottes Ja annehmen und unser Ja dazu geben. Und wenn wir dieses Ja geben, dann bekommen wir dieses Siegel Gottes. Gott hat uns unter seinem Schutz versiegelt. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, aber heißt das, dass Gott nur einen Schritt von unserer Seite weicht? Heißt es, dass Gott die Augen verschließt und wegschaut? Nein, auf gar keinen Fall. Gott ist und bleibt da. Gott wendet sich nicht ab. Ist das nicht ein wundervolles Ja Gottes zu dir? Und jetzt der vierte Punkt, der wird etwas kürzer. Er hat uns den Heiligen Geist als Vorschuss gegeben. Gott steht zu seinen Zusagen. Gott steht zu der Zusage, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen werden, dass wir als Christen mit ihm die Ewigkeit verbringen werden. Gott möchte, er möchte, dass es uns rundum gut geht. Er wünscht sich für uns kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, keine Schmerzen mehr. Und das kann ich euch versprechen, das liegt auch vor uns. Doch leben wir hier und heute noch in einer gefallenen Welt, bei der und in der bei weitem nicht alles gut ist. Als Vorschuss aber, oder nennen wir es als Beweis, dass das eben alles kommen wird, hat uns Gott schon jetzt einen Anteil an seiner göttlichen Ewigkeit geschenkt, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gegeben hat. Ein Teil Gottes lebt also in jedem von uns, der Christus angenommen hat. Gott hat die Ewigkeit mit uns schon heute begonnen. Die Ewigkeit mit Gott, sie wird wunderschön. Und als Vorgeschmack hat uns Gott den Heiligen Geist darauf gegeben. Und dieser Geist in uns ist es, liebe Geschwister, dieser Geist in uns ist es, der uns die Hoffnung gibt, dass wir mit Gott in dieser Ewigkeit sein werden. Der uns die Hoffnung auf dieses wunderschöne kommende Leben mit Gott gibt. Und der uns schon jetzt und heute mit diesem ewigen Gott verbindet. Ist das nicht ein wundervolles Ja Gottes zu dir? Ich weiß, das war viel. Seid ihr noch bei mir? Zum Schluss ein paar wenige Fragen von mir. Was macht diese ganze Irrlehre mit uns? Was macht die Welt mit uns, die ständig Nein zu uns sagt? Was machen die ganzen Irrlehrer mit uns, die uns sagen, was wir alles zu tun und zu lassen haben, was wir dürfen und was wir nicht dürfen? Was passiert, wenn wir das einmal nicht erfüllen? Das alles macht uns Angst. Angst davor, nicht zu genügen. Angst davor, nicht genug getan zu haben. Angst davor, nicht errettet zu werden. Angst davor, alleine zu sein. Angst davor, von Gott verlassen zu sein. Doch was ich jetzt dagegen setzen kann, was wir jetzt dagegen setzen können, ist das, was wir heute von Paulus überdeutlich gelernt haben. Lass dich nicht von den Neins unserer Welt unterkriegen. Lass dich nicht von den Neins selbsternannter Lehrer unterkriegen. Gott will Beziehung mit dir. Immer mehr. Gott hat dich als ein Krieger des Lichts erwählt. Gott hat deine Schuld ans Kreuz genagelt, ein für alle Mal. Gott möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Ist das nicht ein wundervolles Ja Gottes zu dir? Vor uns liegen jetzt wenige Minuten der Stille. Wenn du magst, nutz diese Zeit, um einfach anzunehmen, um zu genießen, dass Gott Ja zu dir sagt. Vielleicht hast du den Eindruck, dass Gott dir ferne ist oder Gott gerade ganz weit weg ist. Dann ermutige ich dich, öffne das Gottesdienstmanuskript. Ihr findet dort zwei Verse unten abgedruckt. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Ich glaube, es wird dir gut tun. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, das war schön, die Predigt, aber so erlebe ich das auch. Das war jetzt für mich gar nichts Neues. Auch dann möchte ich dich herausfordern, überleg doch mal, wo du dein Ja weitergeben kannst. Vielleicht kommen Verwandte, die du gar nicht so sehr magst und du könntest ihnen mal so ein bisschen Ja zu Weihnachten weitergeben. Vielleicht kannst du aber auch mit dem, was ich hier gesagt habe, gar nicht so viel anfangen. Vielleicht weißt du noch gar nicht, wer dieser Christus ist, von dem ich gesprochen habe, von dem hier viele reden. Dann lade ich dich ein, werde neugierig. Komm nach dem Gottesdienst zu den Mitarbeitern, die vorne in den Stuhlreihen sind. Komm gerne zu mir, stell deine Fragen. Meine Botschaft an euch heute ist, und genauso an mich, an uns, Gott sagt Ja zu dir. Gott sagt Ja zu jedem von uns. Amen.
Thank you. his power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed but not forsaken, I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how Steht fest. Herr, nur du bist für mich Sonne und Schild. Ich vertraue auf deinen Namen, oh Herr. Und ich preise deinen Namen, oh Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. So hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über mir, ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, strahlt dein Lächeln über mir, strahlt dein Lächeln über mir. Wer bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Ich vertraue auf deinen Namen, o Herr. Ich preise deinen Namen, oh Herr, nur du bist für mich Sonne und Schild. Ich vertraue auf deinen Namen, oh Herr. Und ich preise deinen Namen, oh Herr, nur du bist für mich Sonne und Schild. So hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über mir, ist deine Gnade.
Als mir das Reich gemacht
willkommen und hast mich froh gemacht. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schande, du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast.
Amen.
Herzliche Einladung, gleich nach dem Gottesdienst noch ein wenig zu verweilen, bei einer Tasse Kaffee, Tasse Tee, bei guten Gesprächen. Wenn du für dich beten lassen möchtest, mit jemandem beten möchtest, du angesprochen bist, hier vorne gleich in den ersten Reihen sind Mitarbeiter für dich da, mache Gebrauch davon, gehe drauf zu. Zum Schlussgebet, Vater unser und Segen, möchte ich noch mal bitten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, wir haben von deinem Ja gehört, dein Ja zu uns. Und da möchte ich dir verdanken, dass das so möglich ist, dass du das so getan hast, dass du deinen Sohn ausgesandt hast zu uns, dass du Ja zu uns sagst. Und ich möchte dich auch bitten, all dort, wo ich vielleicht mal zu Menschen nicht Ja gesagt habe, dass ich zu denen auch Ja sagen kann. Die Menschen, die du mir mit auf dem Weg gibst, zu denen möchte ich Ja sagen, so wie du Ja zu mir gesagt hast. Herr, und alles, was uns sonst bewegt, wollen wir hineinlegen in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. Amen.
Wir nehmen noch einmal Platz und hören noch auf das Nachspiel, auf das Schlussstück. Vielen Dank für diese musikalischen Beiträge. Nun wünsche ich allen noch einen schönen vierten Adventssonntag. Kommt alle gut nach Hause. Schön, dass ihr alle da wart. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.